Das haben die anderen Vereine nicht unbedingt so. Alles wollten nur den Spieler halt, Marcos Alvarez, und alles andere war egal. Und sie haben mir aber tatsächlich dann halt eben so die Möglichkeit gegeben, auch mal in dieses Trainersasein reinzuschauen. Wenn ich Fragen habe, jederzeit mit Tobi mich auszutauschen, mit Thorsten als Sportdirektor. Und das hat einfach gepasst. Ich hatte ein gutes Gefühl.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster nach dem Saisonstart des VfL Osnabrück 0:1 in Sandhausen gespielt. Darüber wollen wir gleich sprechen mit unseren Gästen. Wir, das sind Benjamin Kraus und ich, mein Name ist Susanne Vetter und wir haben heute eingeladen Marcos Alvarez und Uwe Brunn und sagen herzlich willkommen. Hallo euch beiden.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, 8.30 Uhr ist es auf dem Montagmorgen. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, zu früh auch aufzunehmen, weil wir nämlich auch vorausschauen wollen auf ein Spiel, das schon in der Mitte der Woche ansteht. Der VfL Osnabrück spielt im Landespokal beim SV Meppen. Und ja, Marcos, du hast für beide Vereine gespielt. Da wollen wir natürlich auf jeden Fall nachher mal drüber sprechen. Und Uwe, du hast sehr häufig gegen den SV Meppen gespielt. Da haben wir gestern auch schon mal kurz drüber geredet. Mal ging es ganz gut aus, mal nicht so dolle. Wir wollen also auch ein bisschen in die Historie blicken, aber jetzt vielleicht erstmal mit dem aktuellen Starten. 0:1 in Sandhausen. Marcos, das ist ein Fehlstart gewesen, oder?
Ja, Fehlstart kann man das, glaube ich, jetzt nicht nennen, weil gerade die erste Phase in so einer Saison, man muss reinkommen, man ist aus der letzten Saison mit ein paar negativen Ereignissen runtergekommen. Und viele neue Spieler dort, man muss sich erstmal finden. Und ich glaube auch, dass Sandhausen dieses Jahr eine gute Rolle spielen wird mit dem Kader, den sie zusammen haben. Und dann in der 90. Plus zu verlieren in Sandhausen ist, glaube ich, extrem bitter. Aber jetzt auch kein Hals- und Beinbruch.
Wir sind tatsächlich im englischen Wochenmodus, Susanne, du hast es angesprochen. Also Sandhausen hin zurück sind auch mal eben, wie viel ist das, 550 Kilometer einfach, glaube ich, gewesen.
Gefühlt was länger.
Jetzt die englische Woche, ein bisschen Müdigkeit herrscht vor, wie aber auch tatsächlich, und das war einer der spannenden Aspekte, fand ich, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Marcos, beim VfL, hinten raus, oder? Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, die erste Elf läuft, dann Kehl raus, schon ein bisschen Niveauverlust. Und hinten raus hat Sandhausen ein paar Mal gewechselt und ist eher besser geworden. Und Osnabrück hat auch gewechselt, aber ist, finde ich, nicht besser geworden. Trifft's das?
Ja, kann man so sagen. Ich glaube aber auch, der junge Mann Bayer, der dann reingekommen ist, war ja erst ein paar Tage da vor Ort. Ist, glaube ich, dann normal, dass man vielleicht noch nicht alle Abläufe kennt oder nicht sofort im Spiel drin sein kann. Die erste Elf hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, das kann man so sagen. Gerade die Defensive hat erste Halbzeit gar nichts zugelassen, auch immer wieder über die Außen sich eingeschaltet. Als ich dann irgendwann mal Eule vorne gesehen habe, kurz vor Schluss, habe ich mir die Augen gerieben, ob er es wirklich ist.
Und er ist auch oder in Abseitsposition. Also das
war wir waren alle etwas überrascht.
Und deswegen, da sieht man schon, dass die Jungs fit sind und dass sie ordentlich gearbeitet haben, weil wenn Eule da vorne in der 80., 85., keine Ahnung was es war, auf jeden Fall schon weit in der zweiten Hälfte, da vorne ist und eine Flanke schlagen möchte, nachdem er vorher ja auch den Ball dahin gebracht hat, das ist ja auch noch so nicht, war nicht nach dem Standard oder so, dann weiß man schon, dass die Jungs fit sind. Und das ist, glaube ich, in der dritten Liga immer erstmal das Wichtigste, ne? Dass so einfach die Power da ist. Und das natürlich mit den Auswechselspielern dann nicht sofort geklappt hat im ersten Spiel, wie beim Gegner dann halt beim SV Sandhausen, ist halt bitter in dem Sinn. Aber nochmal, Kopf hoch, abhaken und das Schöne an der englischen Woche, am Mittwoch kann man es schon wieder besser machen.
Fehlstart war natürlich auch ein bisschen, klein bisschen provokant gefragt. Da muss man nach dem 0:1 jetzt nicht gleich drüber springen. Aber trotzdem, Uwe, es waren 600, 700 Fans auch mit dabei. Du warst nicht dabei, nur dass du einen anderen Ausflug geplant oder anderen Ausflug, wie du uns gerade erzählt hast. Aber ja, natürlich stellt man sich das schon ein bisschen anders vor. Und eigentlich war ja der Spielverlauf so, dass man, Benny, hätte sagen können, 0:0, völlig in Ordnung und dann geht man da raus.
Ja, also ich habe einen Ausflug gemacht mit einem Herrenstammtisch. Die Klaus ist der älteste Stammtisch Deutschlands und wir machen immer ein Wochenende im Jahr. Diesmal waren wir in Cuxhaven, war auch sehr lustig und sendet die Frauen waren natürlich auch mit dabei. Aber wir reden ja über den VfL. Okay. Ja, der Stammtisch ist immer jeden Freitagabend im Grünen Jäger und das dann halt nur für die Herren. Aber die Fahrt ist dann natürlich mit Frauen, da sind wir auch alle schon recht alt oder älter, wenn man so will.
Das, auch das wollte ich sagen, so der älteste Stammtisch Deutschland. Also so alt siehst du gar nicht aus, finde ich.
Aber es ist wirklich der älteste Stammtisch Deutschland. Es gibt schon über 200 Jahre. Also da gab es auch schon oft Presseberichte drüber. Und sind so 30 Herren und das ist immer sehr, sehr lustig und macht dann auch Spaß. Aber ich habe natürlich dann am Handy dann verfolgt die ganze Zeit. Naja, und ist natürlich so, wenn du dann in der 95. da noch ein Tor fängst, dann kannst du dann auch nicht mehr reagieren. Das war auch insgesamt sehr, ich habe gesagt, ob Tor habe ich natürlich auch gesehen, sehr unglücklich da, dass der Giamfi noch den Baschkim dann anschießt. Ja, da kannst du eigentlich dann auch nicht laufen, weil dann kannst du halt nichts mehr machen. Ja, Markus hat recht, dann ist natürlich eine englische Woche Gold wert. Ne? Das, wobei wir auch klar sagen müssen, jetzt, wenn wir noch nicht zu schnell nach Meppen jetzt kommen, aber die hast dann einen kurzen Ablauf, dann spielst du Mittwoch schon wieder. Nur halt, in Meppen ist es ja auch nicht so einfach. Meppen ist auch nicht gut gestartet und die werden natürlich jetzt auch dann zu Hause in Osnabrück. Da wird ja dann auch dann die Luft brennen und dann spielst du Samstag ja auch schon wieder gegen Erzgebirge Aue. Das waren ja auch immer recht heiße Duelle, auch schon zu meiner Zeit. In meinem letzten Jahr, 2003, sind wir ja zusammen aufgestiegen. Aue Erster, wir Zweiter. Und von daher wissen wir auch alle, die Liga wird sehr ausgeglichen und stark sein und naja, also Fehlstart auf keinen Fall, müssen wir auch nicht provokant sein, ist klar, in Sandhausen kann man 1-0 verlieren, ist kein Thema, aber jetzt muss natürlich was kommen, unbedingt.
2010, meine ich, ist Aue auch mit hochgegangen beim VfL Osnabrück, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die haben das erste Spiel gewonnen. Uwe, was mich interessieren würde, du hast ja einen speziellen Blick immer auf die Torhüter beim VfL Osnabrück, aufgrund der, allein der Tatsache, dass du selber ja über ein Jahrzehnt beim VfL das Tor gehütet hast. Wie siehst du denn den David Richter, den neuen Mann, der ja vom Typ, wie er spielt, fast schon sowas wie ein Gegenentwurf ist zu Philipp Kühn, der ja jetzt fast ja eine Ära geprägt hat beim VfL?
Ja, genau. Also man kann jetzt ja von dem einen Spiel, das ist das Braunschweig-Spiel, lassen wir jetzt mal außen vor. Das war ein Testspiel, hatte seine Sache gut gemacht. Die Reaktion auch dann vor dem Gegentor war hervorragend. Da hat er noch gar keine Aktien dran. Fußballerisch ist er wirklich sehr gut, ne, und auch groß. Ne? Und ein Berliner Junge, so wie ich. Also von daher kann es ja nicht so schlecht sein. Und also ich hoffe, dass er hier eine gute Zeit hat und sich gut entwickelt. In dem Umfeld hier mit der Presse und auch gerade als Torwart, wenn man da sich wirklich reinhaut, die Zuschauer sind ja so. Ich meine, das hat ja auch dann mal irgendwann angefangen im ersten Jahr, diese Kühn-Kühn-Rufe nachher. Ne? Also auch Spaß gesagt, jetzt wo der Uwe Koschner, der jetzt Trainer ist, so zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder diese Uwe-Uwe-Rufe. Das ist auch schon ewig lange her. Ne? Und naja, also von daher als Torwart, wenn man einen guten Job macht und ehrlich ist und ehrgeizig ist, und er hat ja auch die Qualität, groß, kommt bei Flanken raus, ist fußballerisch natürlich super, muss man sagen, beidfüßig, dann wird er ja schon seinen Weg machen. Ich drücke ihm alle Daumen, klar.
Ein Thema war auch in Sandhausen noch, Markus, der Innenverteidiger, der die linke Bahn so lange rauf und runter gefetzt ist, bis es dann irgendwann mal Eule gemacht hat, Niklas Wiemann. Wie siehst du diese Personalie, dass er da draußen spielt? Ist ja schon, ja, jetzt kein alltäglicher Move, den Uwe Koschner da vorgenommen hat.
Also als allererstes, der Junge gefällt mir richtig, richtig gut. Also gerade die erste Halbzeit hat er richtig Dampf auch nach vorne gemacht, was für ein Innenverteidiger mir jetzt erstmal spanisch vorkam, wenn man es so sagen kann. aber nee, hat seine Sache sehr gut gemacht. Das ist ein junger Typ, auch in dem Freundschaftsspiel gegen uns. Wir haben ja mit Bersenbrück gespielt, war einer der auffälligsten immer noch für mich. Und natürlich, wenn du Eule auf seiner Position hast, den nimmst du nicht raus als Kapitän und als gestandenen Spieler, der vielleicht auch der Lautsprecher in der Mannschaft ist. Also musst du eine Position für den Jungen finden. Jumpy macht es auch nicht schlecht. Also hast du da eine gestandene Innenverteidigung, die sich da etabliert hatte vielleicht oder auch etablieren wird noch. Ja, und ihn aber ganz rauszulassen, fällt, glaube ich, dann auch Uwe schwer. Und dementsprechend hat er ihn dann auf der linken Seite gebracht. Erstmal alles super, aber dann merkst du halt auch als Innenverteidiger, wenn du Außenverteidiger spielen musst, dass es halt auch ab der 70., 75. halt mal eng werden kann mit der Luft oder mit den Beinen. Und dann, ja, sag ich mal, Fehler will ich nicht sagen, aber Stellungsspiel beim Gegentor, ne, der Ball geht in seinen Rücken, passiert einem Linksverteidiger, einem Gelernten vielleicht dann nicht. Aber nochmal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich finde, der Junge hat seine Sache gut gemacht. Natürlich muss er noch dazulernen, aber fürs erste Spiel auf dieser Position von Anfang an, glaube ich, zumindest habe ich ihn dort noch nicht allzu häufig wahrgenommen, ja, fragt man sich nur, was man dann halt eben für eine Alternative hinter ihm hat oder vor ihm hatte, weil einen Innenverteidiger auf die LV-Position zu stellen, macht man ja dann eben nicht alle Tage, ne?
Ja, ist zumindest dann ja nicht so, dass noch jemand anders da ist, der so überragend ist, dass er in Frage kommen würde, da auf jeden Fall zu spielen. So kann man es vielleicht dann mal formulieren, ne?
Niklas Wiemann hat in der Vorbereitung natürlich schon das ein oder andere absolviert, aber weißt ja auch, du hast es gerade angesprochen, es ist dann da auch nochmal ein Unterschied, ob man das in der Vorbereitung mal spielt oder dann wirklich auch in der Wettkampfpraxis nochmal. Deswegen war es, glaube ich, schon sein erstes Spiel auf dieser Position, zumindest im Liga-Alltag. Markus, du hast gerade angesprochen, du hast mit Bersenbrück gegen den VfL gespielt in der Vorbereitung. Es war das erste Vorbereitungsspiel des VfL. Wir haben auch einen Livestream gemacht und haben das verfolgt und es war spannend, denn du bist kurz vorher erst angeheuert in Bersenbrück. Vielleicht erstmal dein Eindruck von der Mannschaft als Gegenspieler und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen darauf blicken, auf den Wechsel nach Bersenbrück und wie es dir da geht.
Ja, also als Gegner vom VfL, die Jungs waren einfach platt, die sind aus dem Trainingslager gekommen. Ich kenne das, du willst dann einfach eigentlich nur noch nach Hause und denkst, okay, komm, du kickst jetzt hier kurz den Oberligisten weg, hast dann ein paar Tage frei und genauso verlief das Spiel dann auch. Ne? Also die Jungs waren platt, wir waren noch relativ frisch. Auch die Jungs aus meiner Mannschaft haben selten gegen eine Möglichkeit halt eben gegen so einen Gegner wie den VfL zu spielen, weil es ist nun mal das Highlight für alle Vereine hier aus der Region. Und dann haut man halt eben 110-120% rein und der VfL vielleicht eben nur 60 oder 70 im Tank. Und dann hat man halt eben das Glück oder dieses schöne Erlebnis, dann halt auch eben 1-1 gegen den VfL zu spielen als unterklassiger Gegner. Aber auch dort hat man schon gesehen, dass der VfL Qualität hat mit einem Ball. Waren zwar müde, aber trotz allem hat man schon gesehen, dass da eine Mannschaft schon auf dem Platz steht, die zumindest weiß, was der Trainer spielen möchte.
Erzähl ein bisschen über Bersenbrück. Wie kam es dann letztlich zustande? Wir hatten ja kurz vorher auch gesprochen, wo du schon angedeutet hast, na, vielleicht ist Oberliga eine Option. Wie kam der Kontakt und wie ist es mit den Jungs jetzt?
Ja, also als allererstes habe ich mich natürlich für mich hinsetzen müssen, mit der Familie auch hingesetzt und gesagt, so komm, was machen wir? Gehe ich jetzt nochmal irgendwo in die Regionalliga, wieder alleine ein Jahr rumtümpeln irgendwo für vielleicht einen gewissen monetären Betrag, der einem vielleicht, wie man sich vorstellen kann, etwas höher ausfällt als in Bersenbrück. Aber ich habe dann gesagt, so das eine Jahr in Offenbach war einfach ohne meine Familie nichts für mich. Und das, obwohl ich dort schon meine eigentliche Familie hatte, weil ich ja aus der Gegend komme. Trotzdem war es einfach so, dass ich meine Familie zu sehr vermisst habe. Gerade die Kinder, also nichts gegen meine Frau jetzt, aber ist halt einfach so, wenn man selbst Kinder hat, weiß man, wie das ist. Wenn man die dann nur über FaceTime sieht, was ja heute schon überragend ist, dass sowas funktioniert. Aber trotzdem ist es nicht dasselbe, wenn man sie abends an den Arm nehmen kann oder morgens guten Morgen sagt. Und das war mir dann einfach wichtiger. Deswegen habe ich dann den Schritt irgendwann gesagt, so okay, es waren jetzt schöne 15, 16 Jahre im Profigeschäft, auch harte, aber jetzt widme ich die Zeit einfach der Familie. Und dann ja, gab es mehrere Vereine, mit denen man sich mal hier aus der Region unterhalten hat. Aber Bersenbrück hat mir dann so dieses beste Gefühl einfach gegeben mit Jules Reimerink. Natürlich können wir hier auch sagen, der hat zu mir gesagt, also einen Tag, bevor ich eigentlich woanders zusagen wollte, mich angerufen. Er so, ja komm, hey, guckst dir doch mal an, komm zu mir, hier ist nur Spaßbrudi, wie er immer gesagt hat. Habe ich gesagt, okay, ich komme mal vorbei. Und dann war ich donnerstagsabend zusammen mit Thorsten, dem Sportdirektor, und Vincent, der ja so der Mann hinter den Kulissen ist. Und die haben mir einfach gesagt, ja, letztes Jahr sind wir Zweiter geworden, dieses Jahr wollen wir Erster werden. Und ich mag ja so Herausforderungen. Ne? Ich mag das nicht einfach zu sagen, so, ja, wir gucken mal, wo es hingeht. So, dann kurz mit Tobias Langemeier, meinem Trainer, gesprochen. Der war Feuer und Flamme für sein Konzept, das er fährt. Und das gefällt mir dann immer, ne? Wenn Leute was erreichen wollen und für was stehen. Und ja, donnerstagsabend zusammengesessen, freitagsmorgen angerufen und gesagt, okay, komm, wir machen das. Und freitags dann ja unterschrieben, wenn man das mal noch so sagen darf. Nein, aber es geht da hauptsächlich darum, dass sie mir auch gesagt haben, da ich ja jetzt sehr spontan aus dem Profigeschäft zurückgetreten bin, mir die Chance auch geben wollen, auch drumherum ein bisschen zu gucken. Diese sportliche Leitung, dieses, was eigentlich hinter einem Verein so alles steckt. Und das ist dann halt eben das Gute. Das haben die anderen Vereine nicht unbedingt so. Alles wollten nur den Spieler halt, Marcos Alvarez, und alles andere war egal. Und sie haben mir aber tatsächlich dann halt eben so die Möglichkeit gegeben, auch mal in dieses Trainersasein reinzuschauen. Wenn ich Fragen habe, jederzeit mit Tobi mich auszutauschen, mit Thorsten als Sportdirektor. Und also, das hat einfach gepasst. Ich hatte ein gutes Gefühl. Wallenhorst-Bersenbrück ist jetzt auch keine allzu große Entfernung. Und ja, jetzt hoffe ich, dass wir natürlich die ausgegebenen Ziele erreichen.
Mhm. Willst du da denn nur noch, willst du da nur gerade ein bisschen reinschnuppern oder ist es tatsächlich auch etwas, wo du sagst, auch könnte ich mir auch mal für die Zukunft vorstellen, irgendwie so weiter im Geschäft zu bleiben?
Ja, da hätten wir halt wieder dasselbe Problem, dass wenn du nicht unbedingt hier in der Region bist oder wenn du wirklich mit dem Trainer da sein oder Sportdirektor oder wie auch immer damit Geld verdienen willst, hast du natürlich das nächste Problem, dass du wieder ständig unterwegs bist. Der Jüngste in unserer Family ist jetzt 2,5 oder 2 Jahre, 8 Monate und das heißt, er müsste wieder aus sein Familienleben rausgezogen werden. Das haben wir mit unserer Tochter gemacht, als wir nach Polen gegangen sind. Ich glaube, sie hat in den ersten 4 Jahren 3-mal die Schule gewechselt. Das ist halt suboptimal für Kinder. Und deshalb haben wir dann gesagt, so dass ja, vielleicht so dieses Trainer sein oder dieses sportliche Leiterding, alles, was hier so im Umkreis von Osnabrück ist, gerne. Aber ich werde nicht mehr für den Fußball, es sei denn, es kommt irgendwas, was man nicht ausschlagen kann, nicht mehr weg von der Familie gehen.
Ganz spannendes Projekt da ja auch in Bersenbrück, ein Verein, der wächst, auch infrastrukturell einiges vorhat und machen muss auch, wenn man tatsächlich in die Regionalliga möchte. Uwe, wie siehst du die von hier aus? Ist ja jetzt, die kommen ja so langsam hoch eigentlich erst. Ne? Ist jetzt nicht so, dass es da eine große Tradition gibt, wie jetzt, keine Ahnung, wenn man ein paar Kilometer weiter nach Herzlake schaut zum Beispiel oder sowas.
Ich kann mich auch daran erinnern, das war auch 90er Jahre, da haben wir dann in Bersenbrück auch gespielt, eine erste Runde NFV-Pokal. Da spielte, glaube ich, Bersenbrück auch schon mal Landesliga oder Oberliga. Und da haben wir, glaube ich, in der 90. 1-0 gewonnen. Und dann war es aber so, dann, wo ich die Trainerzeiten hatte, hier so im Osnabrücker Kreis, da war, glaube ich, Bersenbrück sogar mal in der Bezirksklasse, Bezirksliga, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, und dann ist halt so langsam wieder gewachsen und aufgestanden alles. Und es ist ein sehr spannendes Projekt eigentlich auch. Ne? Und von daher, das war ja wirklich sehr dramatisch, dass sie es nicht geschafft haben beim Rückspiel, im Aufstiegsrückspiel, Relegationsrückspiel. Muss ja wohl auch in Flensburg, ne?
Weiche Flensburg,
genau. Genau. Und da ist ja Thorsten Frühling, glaube ich, auch Trainer. Also da war es ja wirklich sehr knapp. Und da haben wir alle gesagt, Mensch, eigentlich hätte Bersenbrück das schaffen müssen. Ist ja ähnlich wie mit Daniel, mit Düsseldorf. Von daher, warum nicht in diesem Jahr? Und die Regionalliga Nord ist ja auch interessant. Also wenn du da nochmal aufsteigen kannst und dann... mal gucken. Atlas Delmhorst hat das erste Spiel, glaube ich, hoch gewonnen gegen meinen alten Verein Reden, 5-1. Mhm. Naja, also da sind dann schon die Delmhorst Reden, vielleicht Bersenbrück. Weiß nicht, ob noch ein paar andere dabei sind, die da vielleicht oben mitspielen können. Aber den traue ich da schon zu. Und Tobias Langemeier hat sich als Trainer ja wirklich auch gut etabliert im Kreis auch. Trotz seiner, das ist ja auch beruflich noch tätig. Mit Familie auch und so. Von daher ist das Projekt ja sicherlich sehr interessant. Und wünsche Alba alles Gute dafür. Und Tobi natürlich auch. Und ja, warum soll das nicht klappen in diesem Jahr? Ja, schön.
Wie findest du Tobi denn? Das ist ja auch einer, der jetzt, sagen wir es mal so, also der hat ja schon Bock drauf, dass seine Jungs rennen.
Was soll ich jetzt dazu sagen? Soll ich den Trainer hier jetzt kritisieren? Nein. Also Tobi ist speziell, ich glaube, wenn man den Fußball hier im Umkreis von Osnabrück ein bisschen verfolgt hat, jeder kennt seine Stufe 3. Es wird ihn jetzt auch freuen, denke ich mal, dass ich das hier anspreche im Podcast von NOZ. Und sein Lieblingswort in den ersten 20, 25 Minuten ist Druck. Also jeder von uns muss Knallgas, Vollgas oder wie er es zu mir gesagt hat, bei der Einwechslung, komm Alva, jetzt Hackengas. Und das erwartet er schon von der Mannschaft. Dementsprechend intensiv war auch die Vorbereitung. Aber wenn es klappt, und das hat es ja letztes Jahr, dann passt das.
Ja. Um es noch kurz aufzunehmen, ich habe das Rückspiel im Livestream gesehen, im Hinspiel auch ein bisschen reingeguckt, da waren wir ja auch gut vor Ort. Eigentlich war Bersenbrück über 2 Spiele eher die bessere Mannschaft, muss man tatsächlich sagen. Im Hinspiel 2-2 gespielt, Ergebnis, wo man schon raus ist und sich gedacht hat, boah, passt nicht zum Spielverlauf, ärgerlich, aber halt dann optimistisch war fürs Rückspiel und dort dann halt eben 2-1 verloren.
Du hast jetzt nochmal über das Aufstiegsspiel gesprochen. Ich wollte jetzt aber auf gestern zurückkommen. Yes. Denn du hast gesagt, nach deiner Einwechslung hat er zu dir gesagt, Hackengas. 63. Wenn unser Live-Ticker das richtig notiert hat, 63. Minute reingekommen. Ja. Und dann ein schöner Freistoßtreffer in der Nachspielzeit. Von Markus Alvarez. Wir haben es im Video-Live-Blog, also wir können alle nochmal reinschauen auf noz.de, das Tor. Markus, wie viele Nachrichten gab es heute?
Ja, es hat ja gestern direkt nach dem Spiel schon angefangen. Ne? Mhm. Also Freistoßtore sind immer was Schönes und man kennt mich ja auch oder bin ein bisschen bekannt dafür, dass ich halt eben die Dinger im Fuß habe. Wir hatten kurz vorher schon mal einen, aber von der anderen Seite ein bisschen näher. War jetzt nicht so meine Position, aber von
das
der...
Das wollte ich tatsächlich gerade fragen, hast du auch genommen, ne?
Ja, also...
War der zu nah dran oder zu zentral schon? Oder,
also ich glaube, erstens stand die Mauer nur gefühlt 5 Meter von mir entfernt. Dann haben da natürlich auch riesen Kerle drin gestanden, also die Größen, die sie hatten, ist ja normal. Und nein, aber er war einfach zu nah. Ich mag das ja, wenn der Ball ein bisschen weiter weg ist, so dass ich ihn auch scharf aufs Tor bringen kann, dass er wieder fallen kann hinter der Mauer. Ich sage immer so, diese 16, 17 Meter Dinger, die du nur so schnippeln willst, sind halt schwierig, ne? So, ist nicht so meins. Hab dann aber eigentlich dem Philipp Schmidt daneben mir stand gesagt, hey, das ist optimal für den Linksfuß. Der Torwart hat die Mauer natürlich, weil er auch weiß, dass ich ihn draufschießen werde, sehr weit nach rechts gestellt. Habe ich ihm gesagt, schießen an der Mauer vorbei. Er wollte mich dann aber machen lassen. Im zweiten Anlauf dann genau andersrum. Da hat er zu mir gesagt, hey, ich fühle mich gut, ich sehe, ich kann um die Mauer rumschießen. Da habe ich ihm dann gesagt, also von hier, tut mir leid, aber warte kurz. Ne? Ja.
ja. Das war so ein bisschen die Position wie gegen 1860, kann man
genau,
sagen.
Genau, so ungefähr. Das, ja. Und ja, dann ist es natürlich ein geiler Einstand, ne? Kann man nicht anders sagen, wenn man dann der 90. plus 4, 5, keine Ahnung, was es jetzt genau war, aber dann eben den Siegtreffer erzielt. Das ist dann egal, ob du Kreisliga, Bezirksliga, Oberliga oder Bundesliga spielst, so ein 90-plus-Treffer ist dann einfach geil. Und es war dann auch gestern schön, einfach der Mannschaft helfen zu können, weil klar, man wird dort natürlich auch mit anderen Augen betrachtet als Ex-Profi, wenn man irgendwo hinkommt. Und dann muss man halt eben auch abliefern. Und zum Glück hat das gestern jetzt zum ersten Mal geklappt. Ich hoffe natürlich, dass es weiter so geht.
Mhm. Ihr seid auch im Niedersachsen-Pokal unterwegs, allerdings in der anderen Schiene, Oberliga- und Bezirkspokalsieger. Ich meine auch in den, jetzt demnächst aktiv, glaube ich, in der nächsten
Mittwoch.
Woche. Auch Mittwoch.
Mhm.
Auswärts, glaube ich, ne? Irgendwie Landesligist oder so.
Mhm.
Okay, also.
Kurz vor Hamburg. Auch mal eine kleine Fahrt, also wo ich sage, so puh, für den Pokal mal kurz 2,5 Stunden irgendwo hinzufahren, ist schon eine Hausnummer. Ne? Auch halt eben nochmal bei uns arbeiten alle oder studieren.
Ja.
Also muss man sich dann einen halben Tag halt frei nehmen. Dann ist es schon eine Herausforderung. Und auch wo ich immer sage, so ich ziehe den Hut vor den Jungs, weil ich kannte das nie. Ich habe immer Vollprofi trainiert gespielt. Und jetzt sehe ich das, dass sie halt eben 8 Stunden, 10 Stunden manchmal arbeiten und abends um 7 dann noch auf dem Platz stehen und Gas geben. So, das ist schon nochmal, und da verdient keiner sein Geld damit, dass er sagt, okay, sondern die machen das wirklich aus Leidenschaft, um halt vielleicht irgendwann mal die jüngere Generation den Sprung doch noch im Profifußball zu schaffen. Das muss man schon respektieren und seinen Hut vorziehen.
Kannst du da auch mal Tipps geben schon? Also bist du schon jemand, der dann so auch mal angesprochen wird von jüngeren Spielern und siehst dich da in so einer Rolle, oder?
Gut, ich bin ja sehr zurückhaltend, ich rede nicht gerne.
Ja, ganz schüchtern.
Nein, also es ist schon so, ich bin da hingekommen und viele kannten mich natürlich. Marcel Ruschmeier ist da, Nicolas Eiter ist da. Also die haben dann auch schon Jules Reimring, die haben dann auch schon so ein bisschen erzählt, wer da jetzt kommen wird. Und eigentlich von Tag 1 sofort integriert gewesen und Spaß mit in die Kabine gebracht. Ich habe den Jungs gesagt, ey, denkt nicht nur, weil ich jetzt vielleicht mal ein paar Jahre ein bisschen höher gekickt habe, dass ich nicht auch gerne mit euch danach ein Bierchen trinke. Also bitte behandelt mich wie einen von euch. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr auch mal gern was extra machen wollt, stehe ich euch zur Verfügung und habe Zeit dafür. Und tatsächlich ist es echt bis jetzt einwandfrei. Die haben mich wie einen von ihnen behandelt. Nach 2, 3 Einheiten kam dann wirklich mal ein junger Kerl, gesagt, hey, können wir noch ein paar Schüsse nach dem Training machen? Ich sage, gar kein Problem. Und macht mir wirklich Spaß. Also ist eine tolle Sache. Und ich hätte nie gedacht, dass etwas semi-professionelles, weil es ist nicht ganz Amateur, es ist aber auch nicht Profi, mich doch so reizt in eine Aufgabe.
Cool, dann beobachten wir das weiter. Spannendes Projekt, wie gesagt, da in Versenbrück. Und ja, ist alles gesagt worden. Wer Tobi Langemeier kennt, weiß, Platz 2 lässt er nicht auf sich sitzen. da können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Jetzt gehen wir dann tatsächlich diese eine Stufe höher, die Uwe vorhin angesprochen hat. Aus der Regionalliga kommt nämlich der nächste Gegner, das VfL Osnabrück. Und einen attraktiven Regionalligisten haben wir tatsächlich in der Aufstellung vergessen, Kickers Emden. Und da kommt jetzt der Mann ins Spiel, den wir jetzt in das Gespräch mit reinnehmen. Wir begrüßen Christoph Schillingmann an der Leitung, unseren SV Meppen-Experten bei der NOZ. Was war da los in Emden? Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt der Anspruch des SV Meppen, da zu verlieren und auch noch zwei Jungs mit Platzverweisen vorab runtergehen zu sehen.
Ja, das war auf keinen Fall der Anspruch des SV Meppen. Das hat auch der Trainer dann im Nachhinein auch deutlich gesagt, dass sie einen anderen Anspruch haben. Ja, Kickers Emden hat von Beginn an da gezeigt, wer da Herr im Haus ist. Ich glaube, sie haben die Meppen auch so ein bisschen auf dem kalten oder auf dem falschen Fuß erwischt. War natürlich für die Kickers mit der ganzen Aufstiegseuphorie. Es waren 6.200 Zuschauer da, das Wetter war super, es war ein Freitagabend. Also die sind da richtig, die hatten richtig Bock, Fußball zu spielen. Und ja, es hätte schon also bis zum 1-0, das dann, glaube ich, in der 28. Minute gefallen ist, ja, da hätte es auch schon 4-0 stehen können. Also da ist Meppen wirklich überrollt worden.
Wie siehst du?
Kenne ich noch.
Kickers Emden auch, ja.
Ja, da waren wir damals mit dem Riedel, ne? Und dann haben wir da auch freitagsabends gespielt und die haben damals viele Alexander Ukro und dann aus der früheren DDR alle geholt. Und das war echt immer die haben getreten ohne Ende. Der Platz war, ich weiß noch, Joe Anox hatte mal wirklich, wir hatten mit weißen Trikots gespielt. Ich glaube, das war komplett schwarz-braun, wie auch immer. Also von daher war das schon immer, wir haben meistens dann im Herbst da gespielt, wenn der Platz unbespielbar war. Und naja, also von daher kann ich mir schon vorstellen, was da in Emden, wenn da 6.000 Zuschauer sind, das ist ja Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, ey. Krass.
Das ist fast doppelt so viel, wie in Sandhausen waren, ne? Muss man auch mal einsortieren kurz.
So ist es, genau. Ja, spannend, ne? Dritte Liga waren sie ja mal, soweit ich weiß. Dann ist irgendwie das Geld ein bisschen ausgegangen wohl, aber wenn da jetzt wieder ein bisschen was passiert. Spannend, das auch zu sehen. Christoph, uns interessiert natürlich die aktuelle Meppener Mannschaft, wie du sie siehst. Es gab schon so ein bisschen so die These, fehlt denn Yid Karadimir so sehr, der jetzt wieder beim VfL Osnabrück ist, dass die Abwehr nicht mehr ganz so stabil ist? Oder wie siehst du sie im Vergleich zur vorherigen Saison aktuell?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!